Deutschlandfunk Interview.
Die Zeichen stehen auf Eskalation. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Wir haben heute Morgen über die Deutsche Welle gesprochen. Das ist eine medienpolitische Eskalation. Wir haben in dieser Sendung darüber geredet, dass die Amerikaner bestimmte Videos glauben zu haben und den Russen vorwerfen, dass sie nur Vorwände suchen, um einzumarschieren. Das sind nur zwei Beispiele dafür, die in dieser Sendung schon behandelt worden sind, wo überall die Eskalation im Vordergrund steht. Die Frage, die wir jetzt wägen wollen: Wie kommen wir denn raus aus dieser Eskalationsspirale und das, wie ich es gerade gesagt habe, möglichst ohne, dass die Waffen sprechen? Ich begrüße dazu Johannes Warwick von der Universität Halle jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen, Herr Warwick.
Guten Morgen, Herr Zuhein. Ich grüße Sie.
Herr Warwick, in der Tat, diese täglichen Drohungen, die wir sehen, und auch das Beispiel Deutsche Welle ist ja wieder eines, wo man sagen könnte, Drohung auf der einen Seite und dann gibt es die Gegendrohung. Ja, sind das die täglichen Drohungen und ist das schon Politik?
Nun, wir sind in der Tat mittendrin in der Eskalationsspirale und ich glaube, wir sollten da rauskommen. In einer idealen Welt könnten wir sagen, ja, die Lösung wäre doch einfach, Russland müsste deeskalieren, das ist auch richtig, aber das ist offenkundig nicht so einfach und nicht der Fall. Und deswegen müssen wir auch darüber nachdenken, was wir denn selber tun können, um da rauszukommen. Und ich glaube, wir brauchen jetzt wirklich eine Art kluges Management der Instabilität. Und dafür, denke ich, ist eine Art realpolitische Begradigung im Verhältnis zu Russland notwendig. Nicht, weil das die beste Lösung wäre, aber es wäre die bestmögliche Lösung.
Wir reden gleich noch über die Lösung und ich will im Moment noch bei der Bestandsaufnahme bleiben. Also erstens 120.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine. Dass das eine Drohgebärde ist, kann man nicht bestreiten, oder?
Nein, das ist ganz offenkundig eine Drohgebärde, auch wirklich eine ungebührliche Drohgebärde. Russland macht jetzt, wie die Engländer oder Amerikaner das sagen, Diplomacy by Force. Also sie versuchen, diplomatische Forderungen mit der Drohung militärischer Gewalt zu untermauern. Und nochmal, das ist unanständig und das kann niemandem gefallen. Aber auf der anderen Seite kennen wir auch den Preis, wenn man so will, den wir zahlen müssten, um Russland eine Brücke zu bauen zur Deeskalation. Und der Preis ist, dass man ernsthaft über russische Sicherheitsinteressen verhandelt. Und ich denke, wir können das Abschichten, die legitimen Sicherheitsinteressen von den illegitimen trennen. Und das müssen wir jetzt definieren. Und darüber müssen wir in Gespräche eintreten. Dafür ist kein Weg dran vorbei. Es sei denn, wir wollen im Krieg enden. Und ich denke, das will niemand.
Ich mache nochmal wieder einen Zwischenschritt, ich komme gleich dazu und Sie haben die Chance, das auch auszuführen, was Sie da meinen. Deshalb nochmal die Zwischenfrage, braucht es denn jetzt Waffenlieferungen? Also ich nutze den Satz, den die Friedensbewegung immer gesagt hat, eher karikierend, Frieden schaffen mit mehr Waffen. Ich meine, dass das nicht geht, glaubt zumindest ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung, zumal die Ukraine, will ich noch gerne hinzufügen, zu einem der hochgerüstetsten Länder der Welt zählt. Ich will nur mal eine Zahl nennen. Die Militärausgaben der Ukraine waren 2010 1,9, also knapp 2%. 2020 4,1%. Also und als Waffenexporteur steht die Ukraine auf Platz 11. Also durchaus beachtlich. Frage: Frieden schaffen mit mehr Waffen, geht das?
Das ist theoretisch nicht ausgeschlossen. Praktisch in der Situation bin ich aber der Auffassung, dass das russische Risikokalkül nicht dadurch beeinflusst wird, ob die Ukraine jetzt ein paar Waffen mehr oder weniger hat. Das heißt, die militärische Überlegenheit Russlands ist so groß und die NATO hat ja auch im Übrigen gesagt und die Amerikaner auch und eigentlich alle im Westen, wir werden nicht für die Ukraine kämpfen. Das heißt, darum geht es nicht. Und mit Waffenlieferungen das Kräftegleichgewicht entscheidend zu verändern, scheint mir unmöglich. Und wenn das so ist, würden Waffenlieferungen in dieser Situation nur dazu führen, dass ein eventueller Konflikt blutiger würde. Aber die Abschreckungswirkung, die damit verbunden wird oder erhofft wird, die sehe ich überhaupt nicht. Kurzum, ich bin gegen Waffenlieferungen an die Ukraine.
Dann kommen wir jetzt zu dem, was Sie schon zweimal, dreimal versucht haben. Ja, wie können wir jetzt aus diesem Konflikt rauskommen? Ich gebe noch mal einen Aspekt vor. Wir alle wissen, und das ist verbrieft, auch von den Russen zugesagt, es gibt ein Selbstbestimmungsrecht der Völker. Es gibt auf der anderen Seite aber eben auch, und das ist die Seite oder der Aspekt, den die russische Seite stark betont, dass man keine Ausdehnung der eigenen Einflusssphäre zu Lasten der Sicherheit anderer macht. Und das sind ja zwei, ich will nicht sagen Rechtsgüter, aber zwei wichtige Aspekte, die hier gegeneinander stehen. Wie würden Sie das abschichten in dem Prozess der Gespräche, der Ihnen ja offensichtlich auch vorschwebt?
Ja, das ist jetzt die komplizierte Aufgabe, die Diplomatie zu lösen hat. Und immerhin muss man ja sagen, wir reden seit 5, 6 Wochen wieder miteinander. Es gab russische Vorschläge vor Weihnachten. Die NATO und die Amerikaner haben jetzt auf diese russischen Vorschläge geantwortet. Die russische Reaktion darauf steht noch aus. Jedenfalls gibt es noch keine offizielle russische Reaktion. Aber das, was man in den Ausführungen von Lavrov, also dem Außenminister, und Putin selbst entnehmen kann, ist, dass den Russen das nicht reicht, weil die Russen eben wollen in der Tat, dass die NATO und der Westen gewissermaßen signalisiert, dass die Ukraine nicht nur kein NATO-Mitglied wird, sondern auch keine NATO-Infrastruktur dort stationiert wird. Und ich denke, darüber sind wir gut beraten zu reden, weil wenn jeder sagt im Westen, die Mitgliedschaft der Ukraine steht gar nicht zur Disposition im Moment, dann ist das eigentlich eine einfache Eintrittskarte in die Verhandlungen, wenn man das klug signalisiert. Man wird nicht sagen können, wir geben das Recht der freien Bündniswahl auf, aber die Aufgabe der Diplomatie ist es jetzt, Formeln zu finden, mit denen eben beide Seiten leben können. Und dafür müssen wir auch mit und nicht nur über die Ukraine reden, aber eben auch mit Russland. Und die Ukraine wird am Ende eine Art neutralen Status bekommen müssen, den wir dann auch garantieren müssen. Ja, und wir dürfen die Ukraine nicht fallen lassen. Wir müssen die Ukraine auch weiter politisch unterstützen. Aber wir sollten klar signalisieren, die Open-Door-Policy der NATO, die ist erstmal vorbei. Und vielleicht könnte man ein Moratorium in diesen Fragen anbieten. Und ich glaube, dann kann man wirklich mit den Russen über die anderen Fragen, die Russland auch interessiert und die uns selber interessieren, Rüstungskontrolle, anderes mehr, wieder reden.
Könnte uns das Beispiel Österreich irgendetwas lehren oder auch die Staaten im Norden Europas, wobei da ja genau immer das Argument, zumindest im Norden Europas, genannt wird, durch die möglicherweise aggressivere russische Politik treibt man Länder, die bisher neutral sind, dann doch vielleicht in den Schoß der NATO. Wie schichten Sie das ab?
Ja, das ist sicherlich so. Natürlich ist die Entwicklung jetzt das andere, alles andere als was Russland will. Die Staaten drumherum werden gewissermaßen enger an die NATO gebunden mit dieser Entwicklung. Und das ist ein Fehler der russischen Außenpolitik, ja. Aber die Lage ist eben so. Und wenn wir uns das nüchtern anschauen, dann müssen wir doch jetzt mal ein bisschen vorausschauen. Wie könnte denn diese aktuelle Krise ausgehen? Die NATO wird eigentlich, wenn es eine Aggression Russlands gegen die Ukraine gibt, nicht umhinkommen, mehr Truppen in Osteuropa zu stationieren. Das würde teuer und aufwendig, aber das ist machbar, militärisch und politisch machbar. Aber Ergebnis wäre dann faktisch eine Art neuer kalter Krieg. Und in diesem kalten Krieg wäre die Ukraine gewiss nicht in unserem Camp, wenn man so will, sondern direkte russische Einflusszone. Und wenn wir das jetzt dadurch verhindern können, dass wir einen klugen Status der Ukraine verhandeln, nochmal mit der Ukraine, nicht über die Köpfe der Ukraine hinweg, mit der Ukraine, dann würde sozusagen das die klügere Strategie sein, die, glaube ich, nochmal die Eintrittskarte in Verhandlungen über eine neue und stabile europäische Sicherheitsarchitektur mit Russland und mit der Ukraine wäre. Und das ist der Weg, glaube ich, der jetzt versucht werden sollte. Das ist keine Erfolgsgarantie und Russland ist ein unangenehmer, schwieriger Partner. Aber die Aufgabe der Diplomatie ist auch, mit schwierigen Partnern zu Lösungen zu kommen und das steht jetzt an.
Also brauchte sowas wie so ein KSZE-2-Format. Ich meine, man darf daran erinnern, dass auch in den 70er Jahren, als sozusagen eine erste Phase unter dem Stichwort Handel und Wandel und Annäherung mal geprägt worden ist. Damals war die Situation des Kalten Krieges eher bedrohlicher als heute, oder?
Ja, die war bedrohlicher, aber es ist auch schon ziemlich bedrohlich heute. Und ich will jetzt keine Panik machen natürlich, aber das Eskalationspotenzial dieser Krise, das ist doch enorm. Ich meine, wir haben es mit Nuklearwaffen zu tun. Wir haben es mit wirklich Eskalationsszenarien zu tun, die wir einfach mitdenken müssen und die wir in unser Handeln auch einpreisen müssen. Das heißt, eine Alternative zur Eskalation kann nur eine kluge politische Stabilisierung der Lage sein und immer nur die eigenen Prinzipien zu betonen, so richtig die sind, die helfen in Verhandlungen eben nicht weiter. Das heißt, wir müssen bereit sein, die russischen Sicherheitsinteressen aufzunehmen und versuchen, das Beste für uns dabei in Verhandlungen rauszuholen. Und das scheint mir noch nicht so ernsthaft zu passieren, wie das notwendig wäre. Und der Zug gewissermaßen ist weiter auf einem Gleis, der in Richtung Eskalation führt, trotz aller Gespräche, die derzeit geführt werden. Und das ist nicht gut.
Raus aus der Eskalationsspirale, das war ein Plädoyer, für das ich danke, von Professor Johannes Warwick von der Universität Halle, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Herr Warwick, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte schön.
Danke, zweite Wiederhören.